Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Gerade ist in der Kunstarche Wiesbaden die ungewöhnliche Ausstellung Kalligraphie im Dialog zu Ende gegangen. Wir hatten in der vergangenen Blauen Stunde darüber berichtet, auch über die Mitarbeit der Ukrainerin Tetjana Pastuschok. Als wir sie seinerzeit zum Vorgespräch für die Sendung trafen, berichtete sie über ihre Recherchen zum Thema Kalligraphie in Kamjanez-Podilski und erzählte lang von der neuen Partnerstadt Wiesbadens in der Ukraine und ihrer Geschichte und Kultur. Sie schilderte außerdem die aktuelle Lage in der Stadt im Krieg mit den Herausforderungen des Alltags, die bewältigt werden müssen. Und nicht zuletzt berichtete sie vom Partnerschaftsverein Wiesbaden-Schierstein, der seit 30 Jahren existiert und seitdem die kleine ukrainische Stadt in vielfältiger Weise unterstützt hat. Seit letztem Herbst ist Kamjanez-Podilski ganz offiziell die 14. Partnerstadt von Wiesbaden. Aber wer kennt sie schon? Wahrscheinlich die wenigsten Wiesbadener. Und deshalb kommt Tetjana Pastuschok noch einmal zu Wort. Hören Sie heute das vollständige Gespräch. Also alles auf Anfang. Tetjana, wie war das? Eines Tages kam Felicitas Reusch von der Kunstarche und sagte:
Genau so war das. Das war Anfang Dezember. Ich weiß das deswegen, weil das ein paar Tage vor dem Auftritt des Chores aus Kamjanez-Podilski war, wo Felicitas Reusch mich anrief und sagte, ja, ich habe gehört, Partnerschaftsverein Ukraine, jetzt Konzert und ich bin am Thema Ukraine auch dran und zwar im Bereich Kalligraphie. Und das war unser erstes Gespräch, Telefonat, worauf ich sie einfach zu diesem Konzert eingeladen habe. So ja, schloss sich der Kreis. Und danach haben wir zusammen überlegt, wie wir das Thema Kalligraphie, Ukraine und die Partnerstadt Kamjanez-Podilski zusammenbringen. Da wurde ich aktiv, habe ich in der Stadt angerufen, bei unseren Vereinsmitgliedern gefragt, wer hätte welche Idee, wo bekommen wir einen Kalligraphen oder einen Teilnehmer, Teilnehmerin für diese Ausstellung her. Und es war im Prinzip ganz einfach, denn ziemlich schnell haben wir schon sogar mehrere Teilnehmerinnen gefunden. Ich dachte mir zuerst, vielleicht gibt es jemanden in der Stadt, vielleicht an der Universität oder vielleicht gibt es jemanden, der in die Stadt Kamjanez-Podilski aus einer anderen Stadt gekommen ist im Rahmen der Flüchtlingsbewegung. Dachte ich mir, bestimmt gibt es jemanden. Und dann hat sich herausgestellt, dass an der Schule für Ikonenmalerei in Kamjanez-Podilski auch Kalligraphie als Fach unterrichtet wird. Und als es sich herausstellte, dass man dort einen richtigen Kurs, selbstverständlich dann auch den Lehrer hat, der dieses Fach unterrichtet, hat man ihn gefragt, was er nun von so einer tollen Ausstellung in Wiesbaden halten würde. Und natürlich sagte er ja und hat uns bzw. der Kunstarche seine eigenen Schriftblätter und auch ein paar Arbeiten von seinen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt.
Und den Mädchenchor, der im letzten Dezember in Wiesbaden gastierte, den wollen wir natürlich auch hören. Mit einem historischen Lied, in dem es um den Kampf des Volkes gegen Unterdrückung geht. Jetzt ist es an der Zeit, Tetjana Pastuschok vorzustellen. Sie ist in einem kleinen Dorf nicht weit von unserer Partnerstadt aufgewachsen und studierte in Kamjanez-Podilski Germanistik. So wurde Kamjanez-Podilski von 1994 bis 2000 zur Stadt meiner Jugend und brachte mich in Verbindung mit Deutschland und mit Wiesbaden, erzählt sie. Mit Unterstützung des Partnerschaftsvereins Wiesbaden-Schierstein schloss sie eine zweijährige kaufmännische Ausbildung an der Schulze-Delitz-Schule ab. Danach studierte sie BWL und absolvierte Übersetzer- und Dolmetscherprüfungen. Das alles füllte unbemerkt die letzten 20 Jahre meines Lebens, in denen Wiesbaden zu meinem Zuhause wurde, sagt sie. Im Partnerschaftsverein war und ist sie mit großem Engagement dabei. Wir kommen jetzt zu einem wichtigen Kapitel, nämlich zu unserer neuen Partnerstadt. Zwar gibt es diese Partnerschaft schon lang von Wiesbaden-Schierstein zu Kamenetz-Podilskyi, aber als Wiesbadener Partnerstadt ist sie jetzt erkoren worden im letzten September. Nun kann man nicht davon ausgehen, dass viele Leute in Wiesbaden wissen, um welche Stadt es sich handelt, weil Osteuropa bei uns immer noch ziemlich unbekannt ist. Deswegen möchte ich dich bitten, erzähle uns doch mal und dem Wiesbadener Publikum etwas über diese Stadt, in der du ja auch lange gelebt hast. Kamenetz-Podilskyi. Welches sind die Charakteristika? Was ist bedeutend? Wofür steht die Stadt?
Dann beginnen wir vielleicht mit dem Namen. Das ist ein Doppelname, Kamenetz-Podilskyi. Die erste Hälfte, das Wort Kamenetz, stammt von Kamin, also Stein. Und Podilskyi bezieht sich auf die Gegend, wo sich diese Stadt befindet. Das heißt, diese Stadt ist verbunden durch ihre Lage mit einer Anhöhe sozusagen. Und ihr zweiter Name ist liebevoll immer genannt Perle auf dem Stein. Diese Perle auf dem Stein ist natürlich heute eine moderne Stadt, hat aber auch ihre alte Geschichte und die Besonderheit ist die noch sehr gut erhaltene bzw. wiederaufgebaute alte Festung. Die Stadt selbst, wenn wir jetzt ein Wort über die Geschichte oder die Gründung sprechen wollen, ganz kurz, wird zum ersten Mal im 12., 13. Jahrhundert erwähnt und spätestens, meine ich, war das 1374 als Magdeburger Stadtrecht ausgerufen wurde, kennt man die Stadt mit einem Nachweis in den Geschichtsbüchern. Also so weit reicht die Geschichte. Die Stadt liegt im Südwesten der Ukraine. Wenn wir die Karte uns vorstellen, man kennt die Karte der Ukraine, dann müssten wir mit unseren Augen im unteren, im südlichen Bereich bleiben, an der Grenze zu Moldawien und Rumänien. Etwa 100 Kilometer müsste man fahren, um an den ukrainisch-rumänischen Grenzübergang zu kommen. Und das ist die Lage der Stadt.
Sie gehörte auch in der Geschichte zu Galizien, also der österreichischen Provinz. Ist es richtig?
Es war teilweise war die Stadt unter Regierung von dem polnischen Königreich und war auch damals schon hart umkämpft, so wie es war in der Geschichte von verschiedenen Mächten. Das waren unter anderem auch die türkischen Interessen mit dabei, die ungarisch-österreichischen und die polnischen Interessen mit dabei. Und natürlich war die Stadt durch all diese Ereignisse in ihrer Entwicklung geprägt, was man auch an der Architektur sieht.
An der Architektur. Und es gab da wie in vielen Städten dieses Landstrichs oder von Osteuropa, dieses Teil Osteuropas, eine gemischte Bevölkerung aus verschiedenen Ethnien und verschiedenen Religionen.
Ja, so ist es auch in Kamenetz-Podilskyi bis jetzt. Wenn wir über die alte Stadt heute oder ich hoffe mal bald wieder eine Führung machen würden, dann würde uns der Stadtführer auch sagen, jetzt befinden wir uns im polnischen Viertel, jetzt befinden wir uns im armenischen Viertel, jetzt befinden wir uns im jüdischen Viertel. Das ist wirklich die Besonderheit, die historisch entstanden ist und bis jetzt auch noch, selbst in den Namen der Straßen, immer noch gelebt wird.
Wir sagen gerade mal, wie viele Einwohner die Stadt hat.
Die Stadt hat heutzutage 98, knapp 100.000 Einwohner.
Das kann man sich gut merken, knapp 100.000. Genau. Ja. Wenn wir jetzt kurz über die Geschichte reden, dürfen wir nicht verschweigen, dass es ein sehr wichtiges, trauriges Datum gegeben hat in Kamenetz-Podilskyi, nämlich 1941 gab es da das Massaker. 1941 wurden in diesem Massaker der SS über 23.000 Juden ermordet. Und das Massaker, das habe ich jetzt nachgelesen, gilt als die bis dahin größte Mordaktion des Holocaust. Kannst du uns darüber etwas erzählen?
Ich kann jetzt nicht aus der historischen Sichtweise über diese Ereignisse im Detail berichten, aber wenn man weiß, dass man auch dieses Ereignis dann auch lange aufgearbeitet hat und selbst der Verein Wiesbaden-Schierstein-Kamenitz-Podilski, der vor 30 Jahren gegründet wurde, von einer Wiesbadener Lehrerin damals, von Frau Maria von Paweswolf, weiß ich, dass eine ihrer ersten, ich sag mal, Aufgaben, oder sie hat das für ihre Aufgabe gehalten, als sie in der Stadt Kamenitz-Podilski war, sich mit diesem Ereignis auseinanderzusetzen und den Leuten zu sagen, das, was passierte, ist schlimm. Wir sind aber heute da, um die Freundschaft zu knüpfen, um die Welt besser zu machen. Und das war die Aufgabe des Vereins damals und ja auch bis heute.
Spielt das heute noch im Bewusstsein der Bevölkerung, der Einwohner von Kamenitz-Podilski eine Rolle?
Das spielt insoweit eine Rolle, dass man das als Ereignis natürlich nicht vergisst. Natürlich, jede Gesellschaft entwickelt sich, die Struktur der Bevölkerung wird anders, aber das historische Gedächtnis ist einfach da und es wird auch in der Stadt Kamenitz-Podilski gepflegt. Und wenn man über den Friedhof geht, wo man dann die jüdischen Gräbergrabmale sieht, sieht man auch, dass sie ja als Teil der Geschichte gepflegt werden und auf jeden Fall als Symbol der damaligen Geschichte sind, die heute nicht mehr wiederholt werden kann und darf.
Gibt es auch noch Ressentiments gegen die Deutschen?
Ich würde sagen, nein. Nein. Man hat an der Universität, die Stadt Kamenitz-Podilski hat eine nationale Universität, wo man sehr tolle Fakultät für Philologie hat. Und seit es sie gibt, gibt es da immer Germanistik als Fach, was studiert wird. Die deutsche Sprache wird als erste oder zweite Fremdsprache an den Schulen gelernt. Und alleine, ich würde aus der Sicht des Partnerschaftsvereins, der jetzt 30 Jahre in der Stadt aktiv ist, und das bedeutet wirklich mit Besuchen, mit Austausch, mit allem, was man gegenseitig miteinander erlebt und gemacht hat, sehe ich das heute nicht mehr.
Du hast gerade die Universität erwähnt. Gibt es viele junge Leute in der Stadt? Also ist Kamenitz-Podilski eine junge Stadt?
Kamenitz-Podilski ist eine junge Stadt. Man sagt, überall, wo man studentisches Leben hat, hat man eine andere oder eine lebendigere Dynamik. Und dadurch, dass Stadt Kamenitz-Podilski durch ihre Lage jetzt nicht unbedingt zentral liegt, zieht sie durch ihre Hochschuleinrichtungen viele junge Menschen in die Stadt. Und das ist, die prägen das Bild, die prägen das Leben der Stadt. Eine andere Hochschule ist Agrartechnische Akademie, ich weiß nicht, ob es noch Akademie oder jetzt auch Universität heißt, die auch eine sehr alte Geschichte hat. Ich glaube, die ist auch seit vor etwa 60 Jahren gegründet und für eine Stadt, die etwa 100.000 Einwohner hat, zwei so renommierte Hochschulen zu haben, das macht sie auf, ich sag mal, automatisch jung und dynamisch.
Was ist denn noch das Charakteristische an Kamenitz-Podilski?
Das Charakteristische an Kamenitz-Podilski ist eben dieser Wille und schon immer auch von der Seite der Stadtverwaltung ein Ziel gewesen, die Touristen, die Besucher in die Stadt zu rufen. Ich erinnere mich noch, ich weiß nicht in welchem Jahr das war das ein Motto, wir sind 100.000 Bewohner, müssen im Jahr mehr als 100.000 Gäste in unsere Stadt kommen. Und das ist mir in Erinnerung geblieben. Ich weiß es nicht, ob viele Jahre es gab, wo diese 100.000 vielleicht sogar getoppt wurden. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber tatsächlich, die alte Stadt, die historischen Denkmäler, die alte Festung als tatsächlich ein Magnet für die Touristen. Das sind die Besonderheiten der Stadt und die Stadt versucht und die Bewohner natürlich versuchen es auch, das, was sie haben, zu benutzen, um die anderen in die Stadt zu locken, ihre Stadt zu zeigen. Und das ist schön, finde ich.
Also gibt es da so viele Sehenswürdigkeiten? Oder was wäre dieser Faktor, der die Touristen in die Stadt ziehen könnte?
Alleine diese geografische Lage und auch die alte Stadt heißt ja auch die alte Stadt, weil sie aus der Geschichte, die eigentliche Stadt Kamenitz-Podilskyj war, aber auch gut erhalten und sehr gut wiederaufgebaut ist, findet man für jemanden, der sich für die Geschichte interessiert oder für tolle Architektur, sehr, sehr viel, sehr viele Sachen, viele interessante Ecken, die sich für einen Touristen oder für jeden, würde ich sagen, lohnen, egal mit welchem Interesse oder mit welchem Schwerpunkt man in diese Stadt kommen würde.
Was zieht denn Touristen normalerweise in eine Stadt? Die Landschaft, die Umgebung, dann die Architektur der Stadt, Sehenswürdigkeiten, wie gesagt, Kirchen, Bauwerke, Burgen, Schlösser und so weiter. Die Menschen natürlich, die Märkte, das Lebensgefühl und die Kultur. Was hat denn Kamenetz-Podilskyj auf diesem Sektor zu bieten?
Die Stadt ist natürlich dadurch oder besonders, dass sie, ich sag mal so, die alte Stadt ist ja an sich die Sehenswürdigkeit, ist ja klar, aber die alte Festung hat sich in der letzten Zeit, in den letzten Jahren in eine Bühne verwandelt, wie so, ich sag mal, Open-Air-Gelände, wo die Festung mit integriert ist. Und besonders geeignet für sowas wie ein mittelalterliches Fest, ein Ritterfestival mit Bezug zur Geschichte, mit Bezug zu irgendeinem geschichtlichen Thema, sodass man in der Stadt Kamenitz-Podilskyj tatsächlich regelmäßig jedes Jahr oder je nach Kulturkalender solche Veranstaltungen immer durchgeführt hatte, die durch diese geschichtliche Kulisse so einfach, ich sag mal einfach und so schön sind zu veranstalten, weil man hat ja schon die Türme, man hat die Festung und dann braucht man an sich nur tolle Kosakenkostüme oder andere geschichtliche Ideen und schon kann man was Tolles veranstalten. Und man könnte sich dann nochmal am Abend ganz toll vorstellen, wie das war, wenn alles mit Licht ausgeleuchtet wird, wenn selbst alleine nur die alte Festung oder auch die alte Stadt besonders beleuchtet wird. Das ist schön für die Menschen, das will man einfach erleben, was eher Moderneres war in der Stadt oder bis vor dem Krieg, so müssen wir das jetzt nennen, war ein Festival für Luftfahrt oder aus dem Bereich der Luftfahrt und zwar auch mit internationaler Beteiligung trafen sich jährlich die Heißluftballonfahrer mit internationaler Beteiligung und schon war das ein Event, was die Menschen nicht nur aus der Umgebung, sondern aus der ganzen Ukraine in die Stadt gerufen hatte.
Ist bekannt, wie viele Ballons gefahren sind, wie groß die Beteiligung war?
Ich meine, der Schnitt, der immer wieder kommuniziert wurde, war zwischen 20 und 40 Teilnehmern.
Das stelle ich mir sehr attraktiv vor. Hoffentlich können wir bald in die Stadt reisen, um Ballon zu fahren. Wie ist das, was man gemeinhin mit Kulturangeboten assoziiert in einer Stadt? Theater, Film, Kino, Galerien, bildende Kunst, Museen. Wie steht's damit?
Ja, in der alten Stadt gibt es ein Gebäude, was geschichtlich eine Bildungseinrichtung für die Geistigen war. Inzwischen ist das, oder seit langem ist das eine Bildergalerie, wo tatsächlich das ganze Jahr wechselnde Ausstellungen stattfinden. Das ist eine Institution in Kamenitz-Podilskyi, die immer zu diesem Zweck dient und auch benutzt wird. Es gibt in der Stadt natürlich Kino, Theater. Ich weiß es nicht, wie viele jetzt funktionieren, denn zu Kriegszeiten ist es nicht so einfach, ins Kino zu gehen.
Klar, in Kriegszeiten ist natürlich alles ganz anders. Wie ist es denn gewesen? Was konnte man sehen im Museum? Waren das ukrainische Künstler hauptsächlich oder waren das internationale Künstler und in Kinos? Was hat man da gesehen? Welche Produktionen? Auch international aus dem Ausland? Ist es eine Stadt, die filmaffin ist?
Es ist eine Stadt, die durchaus filmaffin ist, denn einfach das Publikum ist auch da. Es sind junge Menschen da, es sind Studenten da und auch alleine in diesem Rahmen ist es wichtig, dass man eine Zielgruppe hat. Von daher hat man immer darauf geachtet, dass da auch ein Angebot in der Stadt geschaffen wird. Es gibt in der Stadt das sogenannte Kulturhaus, das können wir uns als kleines Theater, das heißt nicht Theater, trägt aber den Namen Kulturhaus, müssten wir uns vorstellen als ein auch historisches Gebäude, was für immer jeder Art Konzertangebot zur Verfügung stand und auch jetzt noch steht. Ich weiß, dass auch jetzt noch dort kleinere Konzerte stattfinden mit verschiedenen humanitären Zwecken, dass man dann doch kleinere Runden oder kleinere Konzertbesucher zusammenbringt und in diesem Kulturhaus übt und gibt Konzerte auch der Kinder- und Jugendchor Juravlik, was in Wiesbaden im Dezember 23 hier zu Gast war. Das ist auch eine, möchte ich gerne an dieser Stelle erwähnen, eine ganz besondere Seite in Kamenitz-Podilskyi, diesen Chor zu haben, Kinder- und Jugendchor, seit vielen Jahren dort, wird unter Leitung von Ivan Netecha in der ganzen Ukraine bekannt gemacht und zum Beispiel, das ist das Zuhause von Juravlik. Die beiden Hochschulen natürlich bringen ihre eigene Dynamik. Man hat immer wieder auch im Rahmen des Universitätslebens auch im Austausch im internationalen Bereich. Und das ist alles, was zu dem modernen Leben der Stadt heutzutage beiträgt.
Ich kann mich nicht erinnern, dass es Kulturveranstaltungen gegeben hätte in Wiesbaden vor dem Kinder- und Jugendkonzert. Von wem ist das eigentlich ausgegangen?
Als die Städtepartnerschaft im September 23 offiziell auf der kommunalen Ebene verkündet wurde, hat man sich natürlich gefragt, wie kommunizieren wir weiter miteinander? Was können wir als Städte, was können wir als Gemeinden als nächstes tun? Denn der Krieg erschwert natürlich die Möglichkeiten, jetzt zum Beispiel einander zu besuchen. Aber dann kam die Anfrage von der Stadtverwaltung aus Kamenitz-Podilskyi an die Stadt Wiesbaden, ob das noch möglich wäre, auch wenn es recht kurzfristig ist, ein Konzert für Kinder- und Jugendchor Juravlik vielleicht in der Weihnachtszeit zu ermöglichen. Und die Stadt Wiesbaden hat dann sofort Ja gesagt. Die wurden dann die Kinder und die Begleiter von der Stadt empfangen, in der Jugendherberge schön untergebracht und auch betreut. Wir als Verein haben etwas organisatorisch dabei getragen. Und so waren das ja tatsächlich die ersten kulturellen, wie sagt man, Kulturgesandte aus Kamenitz-Podilskyi, die Kinder und die Jugendlichen im Dezember 23.
Ja, wie schön. Wie schätzt du das ein? Hat der Bürgermeister von Kamenitz-Podilskyi Lust auf mehr Kontakt und mehr kulturellen Austausch? Wobei Austausch geht jetzt vielleicht nicht, aber zumindest, dass Kulturschaffende nach Wiesbaden kommen. Wie schätzt du das ein?
Ich denke schon, da bin ich mir ziemlich sicher, wenn man ihn heute fragen würde, würde er sofort Ja sagen, ja, ja. Allerdings, der Krieg hat ja viele Möglichkeiten einfach vorübergehend genommen und man ist nicht so frei in der Planung und nicht so spontan, aber auf jeden Fall ist der Besuch aus der Ukraine in Wiesbaden heute eher möglich als umgekehrt.
Der Weg ruft uns zu reisen, eine magische Seite spielt für uns. So singt jetzt die ukrainische Folkrock-Bluesband Mandri und lässt wilde Träume jenseits des Horizonts fliegen. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Tatjana Pastuschok. So, jetzt kommen wir mal zu dem Partnerschaftsverein, der eine lange Geschichte hat, sehr gute Arbeit geleistet hat, nämlich sehr viel Hilfe in die Ukraine, in die Stadt gebracht hat. Und das Charakteristische in diesen 30 Jahren ist gewesen, so habe ich das in Erinnerung, dass es um kleine Projekte ging, dass Menschen geholfen werden konnte mit Mikrokrediten, also sehr überlegt, diese Art der Hilfen, die immer an die richtige Person gekommen ist. Also ist das das Charakteristikum der Hilfen gewesen? Könnte man das so sagen oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, doch, das ist schon richtig so. Und diese Mikrokredite war, ich sag mal, einer der Bausteine in der ganzen Hilfsarbeit des Partnerschaftsvereins seit 30 Jahren. Man hat damals mit humanitären Transporten begonnen. Dann hat sich die Ukraine natürlich auch entwickelt und irgendwann hat man gesagt, womit können wir mehr helfen? Und dann war die Idee oder auch auf Anfrage im gegenseitigen Austausch hat jemand gesagt, ach, es wäre doch toll, wenn zum Beispiel, und das hieß dann auch im Verein, Hilfe für die Selbstentwicklung kommt. Und zwar, man hatte hier den Aufruf gestartet und jemand hat eine technische Ausrüstung für eine Schusterwerkstatt zum Beispiel gespendet. Diese Ausrüstung kam in die Stadt Kamenitz-Podilski und dort gab es jemanden, der gesagt hatte, Mensch, wie toll, dann gründe ich meine eigene Schusterwerkstatt. Genau das Gleiche ist mit der Ausrüstung für einen Friseursalon passiert. Diesen Friseursalon gibt es bis jetzt in Kamenitz-Podilski. Also vor etwa grob 20 Jahren hat sich jemand selbstständig gemacht, weil die Ausrüstung aus Wiesbaden gespendet wurde. Und außerdem die echten, wir nennen sie Mikrokredite, wurden dann an die Interessenten, an die Existenzgründer aus Wiesbaden in Kamenitz-Podilski vergeben, wo jemand sagte, ich möchte gerne eine kleine Bäckerei gründen. Ich brauche oder mir würden 2000 Euro gut tun, damit der Start ermöglicht wird, damit ich unternehmerisch auf meine eigenen Füße komme. Da hatte der Verein zinslose Mikrokredite vergeben. Nach einiger Zeit wurden sie zurückbezahlt. Und das waren so die kleinen Schritte, wo man im Rahmen der Unterstützung, der Freundschaft, der Partnerschaft auch aktiv war, mit unter anderem die humanitären Transporte, die wir auch bis jetzt machen oder zu Zeiten des Krieges besonders aktiv wieder machen. Man hat versucht, auch andere Sachen wie diese Mikrokredite ins Spiel zu bringen, um den Leuten dort vor Ort Unterstützung zu geben, damit sie sich weiterentwickeln.
Also dieses Konzept, was einmal entwickelt wurde am Beginn, als sich die Partnerschaft gegründet hat, Schierstein, Kamenitz-Podilski, dieses Konzept hat sich als sehr tragfähig erwiesen.
Das ist richtig so. Und man hatte auch gesehen, wir als Verein können nicht nur gezielt für ein paar Personen etwas tun, sondern für eine größere Zielgruppe in der Stadt. Und zwar von der Stadt Kamenitz-Podilski hat unser Verein dort einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist auch in der alten Stadt ein Teil eines Gebäudes, ziemlich zentral, wo dann durch den Verein die sogenannte Suppenküche zuerst eingerichtet wurde. Jetzt nennt sich das seit einigen Jahren Café Drei Lilien. Drei Lilien kommt uns bekannt vor hier in Wiesbaden.
Gibt es auch ein schönes Schild mit drei Lilien?
Auf dem Gebäude selbst nicht, weil das ein denkmalgeschütztes Gebäude ist, von daher leider nicht. Aber da wurde, als ich noch Studentin war, und das ist auch bis jetzt so, jeden Samstag warm gekocht und dann kommen, ob das jetzt Schülerinnen und Schüler sind oder Studentinnen und Studenten, jedenfalls die Freiwilligen, die dann dieses Essen warm gekocht den Personen nach Hause bringen, die nicht in der Lage sind, dorthin zu kommen in die Suppenküche, um dort dieses warme Essen zu sich zu nehmen. Dann haben wir als Verein dort die sogenannte Kleiderkammer, wo immer wieder Kleidung, teilweise andere Sachen für den Haushalt aus Deutschland, aus Wiesbaden dahin gebracht, verteilt wurden und auch jetzt werden. Und das Besondere an der Hilfstätigkeit des Vereins jetzt ist, dass die Hilfe, die wir aus Wiesbaden in die Stadt Kamenitz-Podilski gezielt weiterleiten, wird aus Kamenitz-Podilski innerhalb der Ukraine weiterverteilt. Zu Zeiten des Krieges ist es besonders wichtig, tatsächlich diejenigen zu versorgen, die am meisten Bedarf haben, und dadurch, dass wir in Kamenitz-Podilski unsere Vereinsmitglieder haben, haben sie die Möglichkeit, das auch weiter innerhalb der Ukraine zu verteilen.
Gibt es dann so viel zu verteilen? Sind die Wiesbadener so großzügig, dass es so viel zu verteilen gibt?
Wir haben in 2022 7 Hilfstransporte aus Wiesbaden nach Kamenitz-Podilski gemacht, im Jahr 2023 5. Jetzt im Jahr 2024 haben wir auch schon einen Transport gemacht, der allerdings eher gezielt auf medizinische Ausrüstung, Orthopädie und Gehhilfen, also eher spezifisch im Bereich Medizin war, aber die anderen Transporte waren, eine Aktion von uns war Hilfe für die Kinder. Das heißt, wir haben einen Sattelzug mit Kinderkleidung nach Kamenitz-Podilski gebracht, und diese Spenden haben wir von Wiesbadenerinnen und Wiesbadenern bekommen. Wir haben ein paar Kinderflohmärkte aufgelöst, wo die Organisatoren gesagt hatten, ja, bitte macht das. Von da kamen zum Beispiel die Spenden. Und das ist dann eben alles, was aus Wiesbaden nach Kamenitz-Podilski kommt, wird dann weitergeleitet, weiterverteilt.
Ja, das finde ich jetzt nur überraschend. Also, dass es so viel ist, dass man das weitergibt an andere Gemeinden. Also, dass man genug hat für sich selbst, also für die Stadt Kamenitz-Podilski, aber so viel hat, dass man noch weiter andere damit versorgen kann.
Ja, wir müssen uns das so vorstellen, dass zum Glück ist ja die Stadt Kamenitz-Podilski vom Krieg nicht direkt betroffen. Das bedeutet, sie liegt weit genug von der Frontlinie. Natürlich haben sie Luftalarm und schlaflose Nächte, aber es ist eine Stadt, in der trotzdem Wirtschaft funktioniert. Es ist eine Stadt, wo man sich nach den ersten ein paar Monaten, wo alle nicht mehr wussten, wie machen wir das, der Krieg ist im Land, im Haus, wie organisieren wir uns, wie stemmen wir diesen Kampf, man sich doch in der Zeit doch organisiert hat. Und es ist so, dass klar, die Soldaten kämpfen an der Front, aber es kämpft auch das ganze Land in diesem Krieg. Und das heißt, die Stadt Kamenitz-Podilski leistet ihren Beitrag, indem sie eben aus der Stadt die anderen Regionen, nennen wir zum Beispiel Kharkiv oder nennen wir Cherson, noch unterstützen kann. Und wenn ein Hilferuf aus einem Kinderheim irgendwo bei Kharkiv kommt und unsere Vereinsvorsitzende in Kamenitz-Podilski sieht, aha, in unserer Kleiderkammer gibt es noch Herren-Frauenkleidung oder es gibt noch ein paar Gehhilfen, dann teilt sie das natürlich und gibt weiter.
Eine Frage zu den Bedarfen. Also es gibt, wie wir erfahren haben, auch einen Partnerschaftsverein in Kamenitz-Podilski. Wer sind die Leute und woher erfahren die, was benötigt wird, was sie dann nach Wiesbaden weitergeben?
Ja, in der Stadt Kamenitz-Podilski gibt es, wie uns hier in der Stadt Wiesbaden, die Vereinsmitglieder, die ehrenamtlich diese Hilfe in Wiesbaden sammeln, gibt es dort, ich sag mal, unsere Doppelgänger in Kamenitz-Podilski, die die Hilfe entgegennehmen und dann verteilen. Die Vereinsvorsitzende und die Vereinsgründerin ist Raisa Pawlukowicz. Sie war zu Zeiten der Vereinsgründung Deutschlehrerin an der Schule Nummer 1 in Kamenitz-Podilski und dann Ja, die letzten 30 Jahre hat sie jede freie Minute der Vereinsarbeit in Kamenitz-Podilskyi gewidmet. Und um sie herum gibt es freiwillige Helfer, die dann sie tagtäglich unterstützen. Und man muss wissen, die Ukraine hat inzwischen so ein riesiges Volontiers- und Freiwilligennetz, dass man überhaupt sich nicht mehr fragen muss, wen soll ich fragen, wer die Hilfe braucht oder dahin bringt, sondern die Menschen melden sich von alleine und sagen, ich habe gehört, die und die Einrichtung ist gerade in Not. Gibt es hier, sage ich jetzt als Beispiel, ein paar Gehhilfen, die wir dahin weiterbringen können? Oder es ist etwas wie damals im Gebiet Cherson, wo die Menschen überflutet waren und es an Lebensmitteln ein paar Tage sogar für die gemangelt hatte, hat man gefragt, gibt es hier eine Möglichkeit, diese Menschen zu versorgen? Und unser Verein aus Wiesbaden aus arbeitet ja auch zweigleisig. Wir bringen humanitäre, also sachliche Hilfe in die Stadt, aber auch die gesammelten Spenden, ein Teil davon überweisen wir an den Verein in Kamenitz-Podilskyi. Und dann kann man vor Ort entscheiden, okay, jetzt haben wir einen gewissen Betrag zur Verfügung, es werden in dem Fall zum Beispiel Lebensmittel benötigt, dann kaufen wir sie ein. Das ist zum Glück kein Problem in der Ukraine. Die Versorgung, die Lebensmittelindustrie funktioniert ja zurzeit sogar sehr gut, aber dann kann man sich mit dem Bedarf gezielt eindecken und dort, wo es gerade benötigt wird, wo tatsächlich die Not besonders groß ist, kann man dann auch gezielt helfen. Und das ist ja auch wichtig für uns zu wissen, dass ob wir jetzt den Transport rübergeleitet haben mit Gehhilfen, mit dem medizinischen Material, wissen wir, dass es gezielt vor Ort verteilt wird. Oder wenn wir einen gewissen Betrag überwiesen haben, wissen wir, dass es tatsächlich mit Priorität gezielt das Geld ausgegeben wird und in Hilfe, in Lebensmittel, in Medizin, in Medikamente teilweise vor Ort umgewandelt wird und den Menschen als Hilfe und als Unterstützung zugutekommt.
Du hast erwähnt medizinische Geräte. Also es kommt vom Partnerschaftsverein eine Anfrage, wir brauchen unbedingt medizinische Geräte. Wie werdet ihr dann aktiv? Die Vereinskasse lässt einen Kauf vermutlich nicht wirklich zu. Dann geht ihr auf Spendersuche. Wer kann das finanzieren? Wer hat was übrig? Kannst du davon erzählen? Was macht ihr dann?
Wir sind immer wieder, wenn man verfolgt, der letzte Artikel war im Wiesbadener Kurier, ich sag mal unterwegs und berichten über unsere Tätigkeit und rufen auch immer gezielt für die nächste Spendenaktion auf. Das war auch der Fall, nehmen wir den jüngsten Fall im Februar 2024. Es wurde ein Artikel veröffentlicht, ich glaube in der ersten Februarwoche, dass wir gerne unser Jahr Spendenlauf mit dem Schwerpunkt Medizin, medizinische Artikel starten wollen. Und dann haben wir tatsächlich einige Rückmeldungen bekommen, wie zum Beispiel von einer Seniorenpflegeeinrichtung, die umgezogen war und einige Artikel, angefangen von den Erwachsenenwindeln bis über Gehhilfen und andere Materialien hatte, die sie gerne spenden wollte und das auch getan hatte. Es hat sich eine Ärztin gemeldet, die ihre Praxis teilweise aufgelöst oder umstrukturieren wollte. Sie hat auch einige Artikel gespendet und auch die meisten sind dann Privatspender tatsächlich, die dann darauf aufmerksam werden und uns die Artikel bringen, um die es vorrangig zurzeit geht.
Kann denn die Stadt Wiesbaden auch helfen?
Die Stadt Wiesbaden kann natürlich auch helfen. Wir wissen, wir sind nicht die einzige Partnerstadt und von daher muss Stadt Wiesbaden dann auch schauen, dass die Unterstützung irgendwo wahrscheinlich paritätisch verteilt wird. aber.
Naja, die Stadt ist klamm, das wissen wir ja. Aber es gibt ja alle möglichen Arten von Hilfen und Unterstützungen. Es muss ja nicht unbedingt mit Geld zu tun haben, mit der Finanzierung von Projekten. Es gibt ja auch andere Hilfen. Ist da etwas denkbar? Könnte man darüber nachdenken, welche Möglichkeiten es da gibt?
Ja, aber die Partnerschaft ist auch noch sehr jung. Von daher, wir sind auch mit der Stadt Wiesbaden immer wieder in Kontakt. Und ich weiß auch, dass es Austausch zwischen der Stadt Wiesbaden und Stadt Kamenitz-Podilski gibt, dass man sich schon ausgetauscht hatte und gefragt hat, was könnten wir zusammen miteinander oder als nächstes Projekt machen. Ja. Aber wie gesagt, der Krieg erschwert doch einiges.
Und wir hören das Lied Nicht dein Krieg der Gruppe Okean Else, die schon oft in Kamjanets-Podilski aufgetreten ist und mit ihrem Antikriegslied das Publikum berührt hat. Lass uns doch bitte jetzt mal über das Thema sprechen, was dieser Krieg für die Bevölkerung von Kamjanets-Podilski bedeutet. Also, das geht schon mal so los, fast 100.000 Einwohner und die Binnenmigration seit Beginn des Krieges ist ja enorm, ist ja gewaltig. Es sind ja 23.000, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Menschen, die gekommen sind. Was bedeutet das denn jetzt für die Stadt und für die Bevölkerung, für die Einwohner?
Ja, die neuesten Zahlen, die ich, glaube ich, offiziell gesehen habe, dass es knapp 19.000 Personen sind, die als Binnenflüchtlinge in die Stadt gekommen und auch geblieben sind. 23 ist durchaus berechtigte Zahl, aber es einer kommt und einer geht vielleicht. Aber wenn wir diese Zahl nehmen, 19.000 Personen, muss man wissen, da sind natürlich Kinder mit dabei. Da sind Menschen mit besonderem Bedarf mit dabei, ob wir jetzt gesundheitliche Seite nehmen oder eventuelle Bildungsbesonderheiten. Wir haben dann auch die Familien, die in die Stadt gekommen sind, die tatsächlich wirklich alles verloren haben. Und das war die Herausforderung am Anfang, sie erstmal alle aufzunehmen, was die Stadt durchaus gemeistert hat. Jetzt ist das die Herausforderung, mit der man gelebt wird, diesen Menschen Bildung zu geben, diesen Menschen Arbeit zu geben. Und für eine Stadt mit etwa 100.000 Einwohnern ist das schon eine wirklich große Herausforderung. Allerdings will man auch voneinander profitieren. Es kommen doch Fachleute aus einer anderen Stadt, die in der Stadt vorübergehend oder vielleicht längere Zeit dort bleiben. Und das sind alles alltägliche Aufgaben, vor allem für die Schulen. Wir müssen uns so vorstellen, dass wenn die Klassengröße auch irgendwo bei 22, 24 Kindern normalerweise gehalten wird, ist heutzutage Klassengröße mit 30, sogar bis zu 40 Schülerinnen und Schülern nichts Außergewöhnliches, denn man hat natürlich begrenzte Ressourcen, Anzahl der Klassenzimmer bleibt ja, aber die Anzahl der Schülerinnen und Schülern ist deutlich größer, also muss man irgendwo auch sagen, es ist nicht optimal, aber wir wollen Bildung geben, wir beschulen die Kinder weiter und dann geht es auch mit 30 und 40 Kindern. Es gibt durchaus kreative Modelle, wo man sagt, wir arbeiten in zwei Schichten. Das heißt, Schulbeginn für einige Kinder ist eben um 14 Uhr und dann werden sie bis 20 Uhr unterrichtet. Oder man müsste wissen, dass jedes Schulgebäude natürlich Luftschutzraum braucht. Und die Schule, die es nicht hat, kann die Kinder auch nicht aufnehmen. Was machen wir dann? Natürlich, es wird gebaut und ausgebaut, wo es geht, aber es gibt Fälle, die ich jetzt auch aus den anderen Städten kenne. Das Schulgebäude ist nicht geeignet, aber man hat trotzdem Kinder und Lehrer. Also macht man so, in einer Schule, die eigene Luftschutzräume hat, werden die Kinder mit eigenem Lehrerteam beschult. Dann gehen sie um 14 Uhr nach Unterrichtsschluss nach Hause und dann am Nachmittag kommen neue Lehrer, neue Kinder, neues Personal, die zu Friedenszeiten in einer anderen Schule arbeiten würden. Und dann arbeiten sie sozusagen im fremden Gebäude, aber es wird unterrichtet.
Also eine große Herausforderung für die Lehrer, für die Kinder, für die Eltern. Das ist eine Herausforderung. Welche gibt es noch? Du hast von mehreren Herausforderungen gesprochen. Gib uns ein Bild, damit wir uns die Situation vorstellen können.
Die andere Herausforderung im alltäglichen Leben ist tatsächlich, mit dieser Situation des Krieges zurechtzukommen und nach vorne zu schauen. Nehmen wir nochmal unser Beispiel Schule, nehmen wir unser Beispiel Familie. Jeder hat irgendwo, wenn nicht den eigenen Vater oder Bruder an der Front, dann ist das der Neffe, dann ist das der Onkel oder die Tante, dann ist das die Nachbarin, der Nachbar. Also jeder kennt jemanden, der unmittelbar an der Front kämpft. Das bedeutet, man kennt die Person, man macht sich Sorgen um diese Person. Es passieren auch schlimme Ereignisse, es wird regelmäßig in jeder Stadt finden die Beerdigungen statt. Mit diesem Stadtbild und mit dieser Stimmung leben die Kinder, leben die Erwachsenen. Aber eben das Wort leben, sie leben weiter und wollen einfach nach vorne schauen und diese jetzige Situation überwinden. Und sie gehen zur Arbeit, sie gehen trotzdem zu einem kleinen Konzert, sie haben trotzdem Pläne, sie bauen, sie renovieren. Und diese Kraft dafür zu finden, für all die alltäglichen kleinen Aufgaben und Sachen, das finde ich, ist die größte Herausforderung und auch ja, eine Aufgabe, die jeder vor sich hat und auch ziemlich, ziemlich gut meistert. Und einfach diesen Kampfgeist und diese Kraft in sich findet, jeden Morgen aufzustehen und für den Tag, vielleicht in den Tag zu leben und diese Hoffnung und diese Kraft nicht zu verlieren.
Dennoch kann man sich vorstellen, bei diesen vielen Herausforderungen, diesen vielen Sorgen, dass es dann auch Konflikte gibt. Das weiß man auch, wenn plötzlich mehrere Leute zusammen sind und zusammen gefärscht werden, obwohl sie das im Prinzip nicht wollen, dann entstehen leicht Konflikte, Aggressionen. Das ist auch ganz normal. Was kannst du uns darüber erzählen? Wie ist da die Stimmungslage?
Dadurch, dass ich persönlich nicht in der Gesellschaft lebe, kann ich natürlich das jetzt nicht aus der ersten Hand direkt anhand der eigenen Erfahrung beurteilen. Aber wenn ich jetzt mit meiner Schwester, die auch in der Nähe von Kabinets-Podilski lebt und in der Schule arbeitet und unterrichtet, wenn ich mit ihr spreche, dann höre ich durchaus auch ihre Sorgen, die sich zum Beispiel auf das Thema Einberufung in die Armee beziehen oder ja, was ist mit beruflicher Zukunft der anderen Kolleginnen und Kollegen, die dann aus einer anderen Stadt gekommen sind, einen befristeten Vertrag bekommen haben. Nun läuft der Vertrag aus. Natürlich kann man die Person nicht kündigen, nur weil sie aus dem Osten gekommen ist, aber man hat eigene Fachkräfte vor Ort, die dann doch vielleicht keine Arbeit finden. Das ist eigentlich ja sehr, auch sehr vielseitig, was man da im Alltag hat und was man trotzdem noch gut miteinander klären muss. Und ich denke, dass die ukrainische Gesellschaft diese Herausforderungen sieht und aber auch überwindet, denn nur der Zusammenhalt bringt uns alle weiter.
Gibt es etwas, was die Partnerstadt Kamienitz-Podilski sich von Wiesbaden wünscht?
Ja, viele Besucher. Und zwar, wenn man jetzt mit jemandem telefoniert, dann sagt man, ja, wir wissen, es ist nicht so sicher, hier ist, aber jetzt kommt der Frühling, die Stadt wird so schön, es wäre schön, wenn uns jemand besuchen kommen würde, höre ich immer wieder.
Tatjana Pastuschok, vielen Dank.
Gerne, vielen Dank auch.
Wer sich mit der Geschichte des Partnerschaftsvereins beschäftigt und seine Arbeit seit 30 Jahren wird beeindruckt sein und möchte den Verein vielleicht unterstützen. Spenden wären dringend gebraucht. Übrigens arbeiten alle Mitglieder und Freunde ehrenamtlich, angefangen von der neuen Vorsitzenden Susanne Vögtler, Nachfolgerin der Gründerin Maria von Pavels-Wolf, über Tetjana Pastuschok bis zu allen anderen Helfern und Helferinnen. Infos auf der Homepage des Vereins. Und das war's für heute. Das Gespräch können Sie nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit dem Song der ukrainischen Gruppe Green Jolly. 2005 hat sie am Eurovision Song Contest in Kiew teilgenommen. Und was sie 2005 gesungen hat, klingt heute aktueller als je zuvor. Zusammen sind wir viele, wir können nicht besiegt werden.